Ich denke, es ist gut, immer wieder mal im Leben innezuhalten und sich zu besinnen und über Wahrheiten aus Gottes Wort nachzusinnen. Und ich denke, es ist wichtig und es wäre gut, es jeden Tag zu tun. Aber ich merke es bei mir und wahrscheinlich geht es vielen so, dass wir es im Alltag doch viel zu selten tun. Aber Tage wie heute helfen uns vielleicht auch dabei, gerade wenn wir innehalten und nochmal zurückschauen auf das vergangene Jahr und auch uns Gedanken machen über das neue Jahr, über das kommende Jahr und dort hinaufschauen. Aber gerade auch an solchen Tagen, denke ich, kann dieses Innehalten sehr unterschiedliche Gedanken und vielleicht auch Reaktionen in uns hervorrufen. Vielleicht war das letzte Jahr für dich eher durchwachsen und du machst dir Sorgen, was das nächste Jahr noch so bringen wird. Vielleicht blicken wir aber auch dankbar zurück mit Freude über das, was Gott alles schon gewirkt hat und sind vielleicht auch in gespannter Erwartung, was das nächste Jahr Gutes für uns bereithält. Und ich denke, es ist egal, wie es uns aktuell geht und mit welchen Gedanken wir vielleicht aufs letzte Jahr schauen, zurückschauen und mit welchen Gefühlen wir auch ins nächste Jahr gehen. Als Christen mit Gott an unserer Seite können wir in jeglichen Umständen dankbar zurückblicken und auch beruhigt und sogar erwartungsvoll nach vorne schauen. Und es ist nicht nur so am Ende eines Jahres, so wie es heute ist, und am Anfang eines neuen Jahres. Es ist generell so. Jeden Tag haben wir als Christen Grund, für Vergangenes zu danken und uns zu freuen und können zuversichtlich nach vorne blicken. Und um uns genau darin zu stärken und über einige Wahrheiten nachzudenken, die uns genau in diesen Dingen auch fördern sollten, möchte ich mit euch heute zwei Verse aus dem 2. Thessalonicher Brief betrachten. Und zwar 2. Thessalonicher 2, die Verse 16 und 17. 2. Thessalonicher 2, 16 und 17. Dort heißt es: Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Amen.
Amen.
In diesen Versen kommt zweimal das Wort Trost oder Trösten vor. Und so habe ich auch meine Predigt mit dem Titel überschrieben: Getrost ins neue Jahr gehen. Und das Wort, das Paulus hier für Trost verwendet, hat in der Bibel eine sehr breite Anwendung. Und so in der Grundbedeutung bedeutet es jemanden herbeirufen oder auch jemandem zurufen, jemandem zureden. Und dieses Zureden kann dabei sehr unterschiedliche Formen annehmen. Und so wird es in der Bibel dann auch sehr unterschiedlich übersetzt. An manchen Stellen mit ermahnen, an anderen Stellen auch wieder mit ermutigen oder so wie auch im vorliegenden Text eben mit trösten. Also man redet dann auf jemanden ein, man redet jemandem zu, um eine Wirkung zu erzielen. Und wenn wir uns den Kontext ganz kurz anschauen, den Kontext dieses 2. Thessalonicher Briefes, dann wird es auch klar, warum Paulus den Thessalonichern in diesem Brief den Trost Gottes zuspricht. Denn wenn wir zum Beispiel in Kapitel 1 gehen, in Vers 4, dann schreibt Paulus dort von Verfolgungen und Bedrängnissen, in denen die Gemeinde sich befand. Und auch wenn wir ins 2. Kapitel gehen, ab Vers 1, dort schreibt Paulus, dass in dieser Gemeinde eine falsche Lehre aufkam, nämlich die Lehre, dass Jesu Wiederkunft schon geschehen sei. Und davon sollte die Gemeinde sich nicht erschüttern, erschrecken oder verführen lassen. Und so sehen wir an diesem Kontext, dass es unruhige Zeiten für die Gemeinde waren, in denen sie eben Trost und Stärkung von Gott benötigten. Und diese Tatsache möchte ich heute auch auf uns übertragen. Denn ich glaube, viele von uns haben im letzten Jahr auch schwierige und unruhige und herausfordernde Zeiten erlebt. Seien es einerseits vielleicht innere Kämpfe gegen Sünden oder auch gegen Zweifel, seien es äußere Umstände, wie zum Beispiel Verfolgung am Arbeitsplatz oder in anderen Situationen, vielleicht auch schwierige Entscheidungen, die zu treffen waren im privaten Leben oder auch ähnliche Dinge. Also ich glaube, für keinen von uns ist das letzte Jahr komplett reibungslos verlaufen. Noch aktuell steht der ein oder andere von euch vielleicht in einer ungewissen Situation, in Schwierigkeiten, und sowas fordert uns heraus und belastet uns. Aber genau dort hinein sollen diese zwei Verse uns ermutigen und trösten, uns auch stärken und uns Zuversicht und auch Freude und Ruhe spenden. Und einerseits wollen wir sehen, wie Gott schon immer am Wirken war und uns schon bis hierher, bis heute getragen hat. Und andererseits wollen wir Zuversicht schöpfen für das, was noch kommt, um dann eben auch getrost ins neue Jahr gehen zu können. Und so möchte ich aus diesen zwei Versen drei Aspekte mit euch betrachten. Erstens, Gott als Ursprung des Trostes. Zweitens, Gottes Heilshandeln als Basis des Trostes. Und dann drittens, die Zuversicht, dass Gott weiteren Trost gibt oder weiteren Trost geben wird. Also zum ersten Punkt, Gott als Ursprung des Trostes. Die Hauptaussage aus diesem Predigttext, aus diesen zwei Versen, könnte man folgendermaßen zusammenfassen, wenn man den Zwischenteil weglässt, dann könnte man es so sagen: Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Wir sehen hier, Gott selbst muss an uns wirken. Menschen können uns noch so gut zureden, wenn Gott nicht in diesem Reden wirkt, werden alle tröstlichen Worte einfach verhallen. Und wir sehen es hier, Paulus wünscht den Thessalonichern Trost, er redet ihnen damit auch gut zu, aber der Ursprung dieses Trostes ist Gott selbst. Paulus ist dabei einfach nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Und wenn wir auch nur ganz kurz betrachten, wer es ist, wer diese Person ist, die uns den Trost spendet, so ist, glaube ich, schon diese kurze Betrachtung von dieser Person eine tröstliche Ermutigung. Weil Paulus sagt hier, dass es unser Herr Jesus Christus ist. Und es ist eine Aussage, die wahrscheinlich sehr oft in der Bibel vorkommt, im Neuen Testament. Aber es ist notwendig, dass wir solche Aussagen nicht einfach überlesen, sondern uns die Zeit nehmen, auch über so etwas nachzudenken, über diese zwei oder ja vier Worte sind's. Denn wenn Paulus ihn hier unseren Herrn nennt, bedeutet es, dass es wirklich unser Herr ist und dass wir zu diesem Herrn gehören. Es bedeutet, dass wir unter seiner guten Herrschaft und Fürsorge stehen. Diese Aussage, allein diese Aussage zeigt ja schon, dass wir in einer persönlichen Beziehung zu Jesus selbst stehen. Das heißt, Jesus ist uns nicht fremd und wir sind ihm auch nicht fremd. Er sagt über uns nicht, ich kenne dich nicht. Er ist unser Herr. Ich hoffe auch, dass die meisten von uns das über sich selbst sagen können, Jesus ist mein Herr. Und wenn du Jesus nicht mein Herr nennen kannst, dann denke ich, kann sich das heute noch ändern. Denn er sagt, dass du an ihn glauben musst. Und wenn du seine Erlösung annimmst und Buße tust und dich von deiner Sünde abwendest und dich hinwendest zu diesem Erlöser Jesus Christus, so kann er auch heute noch dein Herr werden, wenn er es noch nicht ist. Und für alle von uns, deren Herr eben Jesus ist, die haben darin eine tröstliche Wahrheit, denn wir können sagen, ich gehöre zu Christus. Er kennt mich, ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm und er hat mich erlöst. Und allein das, wenn wir natürlich noch weiter über das nachdenken, was es bedeutet, allein das ist eine tröstliche Ermutigung für uns, wenn wir zu ihm gehören. Und weiter erwähnt Paulus dann auch noch Gott, unseren Vater. Da sehen wir, Gott und der Sohn und letztendlich auch der Heilige Geist spielen hier zusammen. Der Trost, den wir empfangen, ist eine Gabe des dreieinigen Gottes. Und auch diese Aussage, Gott, unser Vater, ist für viele von uns wahrscheinlich schon so normal, dass wir das oft überlesen und uns gar nicht damit weiter tiefer beschäftigen. Aber auch darin liegt ein großer Trost für uns, dass Gott unser Vater ist. Denn als Erlöste durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. Also der unendliche, allmächtige Gott, der vollkommen gut und gerecht und heilig ist, dieser Gott ist unser Vater. Wir gehören also zur Familie Gottes. Wir stehen in einer persönlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und so ist dieser Wunsch von Paulus, dass Gott die Thessalonicher trösten soll, dieser Wunsch ist kein bloßes Gerede, sondern eben diese feste Erwartung, dass Gott trösten kann und dass er es auch tun wird. Denn Jesus selbst sagt ja über diesen Vater oder über menschliche Väter und dann im Vergleich dazu den himmlischen Vater, sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, also ihr menschliche Väter, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Also dieser Vater, von dem Jesus redet, dieser Vater, der in den Himmeln ist, ist unser Vater und er ist besorgt um uns. Inmitten all unserer Bedrängnis, aller Nöte und Schwierigkeiten, aber auch inmitten all des Guten, das wir erleben, sind wir nicht allein, sondern wir haben Jesus Christus und unseren himmlischen Vater an unserer Seite. Und ich glaube, eigentlich könnten wir hier schon Schluss machen. Wir könnten Gott für diese Tatsachen anbeten, dass er uns erlöst hat, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und allein durch diese Wahrheit könnten wir schon ermutigt und auch getrost nach vorne blicken, weil wir wissen, wir sind nicht allein. Auch ins nächste Jahr werden wir nicht allein gehen, sondern mit Gott an unserer Seite. Aber ich will auch die nächsten Aussagen noch betrachten. Ich werde hier noch nicht Schluss machen. Ich werde das nächste, was Paulus darüber sagt, noch mit euch anschauen, weil die nächsten Aussagen all das, was ich bisher schon gesagt habe, nochmal bekräftigen und vertiefen. Denn Paulus beschreibt jetzt Gott und sein Wirken weiter. Und so komme ich zum zweiten Punkt, Gottes Heilshandeln als Basis des Trostes. In Vers 16b, also im zweiten Teil, beschreibt Paulus jetzt Gott, unseren Vater, wenn er weiter sagt, über diesen Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade. Und mit dieser Aussage zeigt Paulus, wie Gott, unser Vater, sich uns zugewandt hat. Er ist nicht nur unser Herr und Heiland. Gott ist nicht einfach nur unser Vater. Es ist nicht einfach dieser Beziehungsstatus, über den wir hier reden. Nein, Gott ergreift die Initiative, um uns überhaupt zuerst mal in diese Beziehung zu ihm zu bringen und dann auch aus dieser persönlichen Beziehung heraus zu handeln. Und die griechische Grammatik, die Paulus hier verwendet, weist auf etwas Punktuelles hin. Also wenn er sagt, dass er uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, das ist hier etwas Punktuelles. Und ich denke, das können wir einfach zurückführen auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Durch das, was Jesus am Kreuz bewirkt und auch durch seine Auferstehung vollendet hat, hat Gott seine Liebe zu uns dargestellt. Und mit diesem Werk hat er uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben. Und genau dieses Heilshandeln Gottes ist die Basis allen Trostes. Denn Gott hat eben seine Zuwendung, seine Zuneigung zu uns damit bewiesen. Er hat in seiner Liebe seinen Sohn für uns hingegeben. Er hat uns auch durch die Auferstehung Jesu Christi gute Hoffnung gegeben. Und diese Erlösung, die er uns dadurch gegeben hat, ist uns sicher in alle Ewigkeit. Das heißt, niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Und genau damit, weil es auch etwas Ewiges ist, hat Gott uns ewigen Trost gegeben. Und genau über diese Erlösung, über dieses Erlösungswerk, über dieses Heilshandeln Gottes schreibt Paulus auch im ganz unmittelbaren Kontext, nämlich in den Versen 13 und 14 in 2. Thessalonicher 2, dort schreibt er: Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also all das, was hier geschrieben steht, hat Gott uns durch die Gnade gegeben, wie es auch in Vers 16 heißt. Er hat uns diese Errettung geschenkt, zu der er uns auch erwählt hat. Das ist erfolgt gemäß seiner freien Entscheidung und nicht aufgrund unserer Leistungen oder weil wir eben so gut und liebenswert waren. Nein, er hat sich dafür entschieden, uns zu erwählen, uns diese Errettung zu schenken. Und er hat es getan, indem er uns das Evangelium kundgetan hat und durch dieses Evangelium in uns Glauben geweckt hat und uns durch das Wort Gottes, wie es heißt, auch durch die Kraft seines Geistes, hat er uns wiedergeboren. Und dadurch hat er uns auch befähigt, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen. Und in diesem Ganzen liegt eben dieser ewige Trost und die gute Hoffnung, die Gott uns gegeben hat. Und hier haben wir auch wiederum einen Grund dafür, uns immer wieder neu dieses Evangelium, diese Heilsbotschaft ins Gedächtnis zu rufen und genau darüber nachzudenken. Denn wir sehen hier, Paulus ist gerade dabei, der Gemeinde in Thessalonich Mut und Trost zuzusprechen. Und wir sehen dann hier auch, wie unerlässlich das Evangelium dafür ist. So will ich dich fragen, steckst du vielleicht gerade in Schwierigkeiten? Hast du Nöte oder Leiden? Vielleicht auch Traurigkeit? Machst du dir Sorgen? Hast du Ängste? Dann ist es unerlässlich, dir die Zeit zu nehmen, dich auf diese Wahrheiten zu besinnen und darüber nachzudenken, um daraus erneut Trost zu schöpfen. Aber ich will hier auch noch ein bisschen tiefer gehen. Paulus sagt, dass Gott, unser Vater, uns geliebt hat. Und das hat er, denke ich, am eindrücklichsten am Kreuz bewiesen. Aber es ist trotzdem keine einmalige Sache, auch wenn er es in der Vergangenheit am Kreuz schon bewiesen hat. Denn es ist nicht so, dass er es einmal bewiesen hat und es jetzt dabei belassen hat. In Römer 8, Vers 32 schreibt Paulus, er, also Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also ja, Gott hat durch dieses Opfer, dadurch, dass er seinen Sohn gegeben hat, seine Liebe bewiesen. Und eigentlich ist es auch schon ein genug als Liebesbeweis. Aber er hat uns mit diesem Opfer auch zugesagt, uns weiter alles zu geben, was wir darüber hinaus noch brauchen. Und daran sehen wir, dass es eine fortwährende Liebe ist, mit der Gott uns liebt. Und es wird dann auch in Römer 8 bestätigt, wenn wir die nächsten Verse nach 32 lesen. Da heißt es dann zum Beispiel in Römer 8, Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Paulus listet hier unterschiedliche Nöte auf. Vielleicht findest du dich hier auch wieder in der einen oder anderen Not. Vielleicht wirst du durch viele Versuchungen vom Teufel bedrängt, der dich immer wieder auch dadurch zu Fall bringt und dir einredet, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht hast du aber auch Angst vor der Zukunft. Vielleicht wirst du von Menschen verfolgt, die dich komisch finden, denen dein Glaube an Gott vielleicht nicht passt oder die dir auch einfach ganz bewusst Böses wollen. Vielleicht steckst du, wie es Paulus hier auch beschreibt, in materieller Not und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber all diese Bedrängnisse, all diese Nöte sind kein Zeichen davon, dass Gott dich verlassen hat oder dich nicht liebt. Denn wir wissen, Gott lässt auch seine Kinder durch schwere Zeiten gehen. Und wie es Paulus dann weiter in Römer 8 zeigt, all diese Dinge, und er zählt dann noch weitere Dinge auf, all diese Bedrängnisse, all diese Nöte, all das kann uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Und so darfst du in dieser Wahrheit, in dieser Zusage, dass Gott dich fortwährend liebt, darin darfst du getrost sein. Die Wahrheit, dass Gott uns liebt, überwindet doch alle Bedrängnis und Not und Traurigkeit. Gott liebt mich. Wenn du das sagen kannst, ist es doch eine sehr tröstliche Wahrheit. Und diese Liebe ist ja sogar mit ein Grund, warum wir manchmal auch durch Schwierigkeiten gehen müssen, weil Gott uns eben in seiner Liebe auch durch Schwierigkeiten auf dieser Welt formen will. Und er will uns dadurch auch zeigen, wie abhängig wir von ihm sind. Er will uns da durch diese Schwierigkeiten auch die in uns die Sehnsucht wecken, bei ihm zu sein. Er will uns dadurch auch vorbereiten auf die Zukunft. So heißt es auch in 2. Korinther 4, die Verse 17 und 18. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ist ewig. Also unsere Trübsale auf dieser Welt, all das Schwere, was wir durchmachen, es ist einerseits zeitlich und es bewirkt auch, dass wir uns nach dieser zukünftigen Welt, nach dieser ewigen Welt, die wir jetzt noch nicht sehen, dass wir uns danach sehnen. Es bewirkt, dass wir uns nach dem sehnen, was Gott vorbereitet hat. Und diese Trübsal bewirken auch, dass wir uns von der Welt lossagen und den Himmel immer mehr schätzen lernen und beständig weiterlaufen, um eben auch an dieses wunderbare Ziel zu gelangen. Und weil Gott uns zu diesem Ziel auch berufen hat und weil er uns ein ewiges Erbe im Himmel geschenkt hat, haben wir eben auch gute Hoffnung. Und inmitten aller Schwierigkeiten auf dieser Welt können wir aufgrund all dieser Tatsachen getrost sein. Denn wir hoffen ja mit voller Überzeugung, dass alles Leid auf dieser Erde einmal ein Ende haben wird. Und dass Gott selbst, so heißt es, jede Träne von unseren Augen abwischen wird. Und genau diese Hoffnung auf die Herrlichkeit bei Jesus tröstet uns jetzt auf dieser Welt in all unseren Nöten und Herausforderungen. Und weil Christus uns in Ewigkeit liebt und weil uns nichts aus seiner Hand reißen kann, und weil er uns doch zu sich holen wird und wir dann in Ewigkeit bei ihm sein werden, genau deswegen ist es eben dieser ewige Trost, den Gott uns schon gegeben hat. Und dieser Trost, den wir in diesen Wahrheiten haben und in unserer Lösung, dieser Trost wird nie aufhören. Ich glaube, manchmal verlieren wir diesen Trost aus unseren Augen. Und es führt auch dazu, dass wir dann betrübt und bedrückt und traurig, vielleicht auch mal entmutigt und kraftlos sind. Wenn wir aber innehalten und uns besinnen und über diesen geistlichen Segen nachdenken, den Gott uns in Christus gegeben hat, dann wird uns wieder Friede und Freude und Ruhe erfüllen. Gottes Friede wird in unsere Herzen dringen und wir werden inmitten all der Herausforderungen getröstet werden. Aber ich glaube, nicht mal nur diese Erlösung und all der Segen, der uns durch Christus und sein Erlösungswerk geschenkt hat, nicht nur das bringt uns Trost. Ich glaube, selbst wenn wir auch einfach nur auf das vergangene Jahr zurückblicken, auch dadurch können wir getröstet werden. Ja, es gab Nöte, es gab Herausforderungen, Traurigkeiten, Kämpfe, Krankheiten, Mutlosigkeit und so weiter. Aber hat Gott uns nicht in alledem getragen? Hat er uns nicht immer wieder aus diesen Nöten erlöst? Hat er uns nicht immer wieder aufgerichtet und getröstet? Ich glaube, dass wir hier heute auch zusammen sind, ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns bis hierher getragen und geholfen hat. Und wir dürfen heute hier zusammen in der Gemeinschaft mit unserem Gott sein. Und es ist ein Zeichen seiner Gnade, nämlich ein Ausdruck davon, dass wir eben seine Kinder und er unser Vater ist. Und alle Schwierigkeiten des letzten Jahres liegen hinter uns. Und ich glaube, jeder von uns kann, wenn er sich die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, von vielen Situationen berichten und rückblickend sagen, ja, hier hat Gott gewirkt und dort hat er mir geholfen und hier durfte ich überwinden und diese Schwierigkeit hat er gelöst und so weiter. Und dieses Wirken, das wir auch in unserer aktuellen Situation, in unserem aktuellen Leben, im gegenwärtigen Leben sehen dürfen, dieses Wirken Gottes, ist eine Bestätigung dafür, dass er uns erlöst hat. Alles, was er jetzt in unserem Leben tut, ist eben eine Fortführung der Errettung und es ist ein Ausdruck seines gegenwärtigen Heilshandelns. Und solange wir also dieses Wirken Gottes in unserem Leben erkennen, dürfen wir getrost sein, weil er damit zeigt, ich habe dich erlöst, du gehörst zu mir, ich halte dich und trage dich, trotz aller Schwierigkeiten, die du durchmachst. So möchte ich zum letzten Punkt kommen, die Zuversicht, dass Gott weiteren Trost gibt. Die Wahrheiten, die wir jetzt in den ersten beiden Punkten betrachtet haben, führen Paulus zu diesem Wunsch für die Thessalonicher, den er dann in Vers 17 ausspricht, wo er sagt, Gott tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Und es ist ein Segenswunsch. Ich denke in gewisser Weise auch ein Gebet von Paulus für die Thessalonicher. Und es ist alles andere als einfach eine fromme Floskel. Denn Paulus hat ja vorher klar gemacht, wer diesen Wunsch erfüllen soll und auf welcher Basis dieser Wunsch erfüllt werden soll. Wer sollte uns trösten, wenn nicht dieser Gott, der unser Vater ist, der uns erlöst hat, der uns in alle Ewigkeit liebt und uns so schon ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat? Von wem sollten wir Trost und Stärkung erwarten, wenn nicht von ihm? Und dieser Wunsch von Paulus beruht auch auf der Tatsache, dass Gott ja durch sein bisheriges Heilshandeln schon bewiesen hat, dass er der Gott allen Trostes ist, wie es auch an anderer Stelle heißt. Und genau zu diesem Gott, zu unserem Vater, zu unserem himmlischen Vater, dürfen wir in jeder Lebenslage kommen und bei ihm um Trost bitten. Und wenn wir es tun, wenn wir mit dieser Bitte zu ihm kommen, dann dürfen und werden wir auch diesen Trost empfangen. Denn wir können, wie er es uns auch sagt, mit der Zuversicht kommen, wer bittet, dem wird gegeben. Und wo wir vielleicht Bedenken hinsichtlich der Zukunft haben, wo wir vielleicht auch sorgenvoll auf das neue Jahr blicken, da dürfen wir in der Tatsache getrost sein, dass unser Gott uns befestigen und uns weiteren Trost geben wird. Denn er hat uns errettet und er ist auch gerade dabei, uns zu retten und er wird uns auch vollkommen retten. Und so sind wir sicher in seiner Hand. Und nichts, was auf uns zukommt, nichts, was uns begegnen wird, ist außerhalb von Gottes Plan und Machtbereich. Und egal, was auf uns zukommt, der Gott allen Trostes ist unser Vater. Und so können wir mit ihm an unserer Seite mehr als getrost ins neue Jahr gehen. So schließe ich diese Andacht mit diesen Versen, die wir gerade betrachtet haben, um euch dieses nochmal zuzusprechen. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Amen.
Amen.